Ich weiß nicht, ob du Sonos-User bist. Die waren mitten in der Entwicklung von Hardware-Devices, von Kopfhörern. Und gleichzeitig sollte irgendwie ein App-Update rausgehen. Und in-house, die Entwickler haben schon gesagt, ey, das Update ist nicht so weit. Jetzt war das Update natürlich eine Katastrophe. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und die sind von 4,5 auf 1,8 Sterne in den App-Stores runter und hatten 40% Kursverlust. Wegen schlechter UX.
Wow.
So, und dann sollen wir nochmal sagen, UX, das ist doch das mit den Buttons und ein bisschen Farben. Passt schon. Schick mal die App raus.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und ich würde mal sagen, zeig mir dein User-Interface und ich zeige dir, was für ein Mensch du bist. So jedenfalls stelle ich mir die Fähigkeiten meines heutigen Gastes vor. Felix van de Sand ist der CEO bei Kobi und dort kümmert man sich um bestmögliche User-Interfaces für vielleicht bestmögliche Kundenerfahrungen in der Nutzung. Ein super Thema, das vielleicht auch, so hoffe ich zumindest, unter extremem Druck von AI ist, dann hätten wir zumindest ein gutes Thema gleich zum Quatschen und man vielleicht seine User-Interfaces immer mehr selbst baut oder das baut, was einem am besten passt oder vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall AI, aktuelle UI-Trends der Gewinner und natürlich ganz viel über Kobi will ich heute mit Felix besprechen. Felix, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph, freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich finde es immer schwierig, in wenigen zu setzen, was sozusagen so ein Spezialistenunternehmen macht. Versuch's trotzdem einmal für die Zuhörer einzuordnen, was Kobi macht, bitte.
Ja, gerne. Wir bauen eigentlich digitale Produkte end-to-end. Das beginnt ganz am Anfang, sich einmal zu überlegen, wie muss denn so ein Produkt strukturiert sein? Ja, wenn im Unternehmen gesagt wurde, so, wir brauchen jetzt ein neues digitales Produkt, das ist der Business Case und deswegen brauchen wir das, dann kommen wir und sagen, wie muss das aussehen, sprechen einmal mit potenziellen Usern, wie die sich das vorstellen, wie das am besten benutzbar wird und dann können wir das bis hinten raus in die Programmierung quasi auf die Straße bringen. Das machen wir seit 2012.
Ja, da bin ich gerade 18 geworden, 2012, da warst du schon Unternehmer.
Ich auch.
Ach, schade. Voll krass. Und was hast du vorgemacht oder was war der Punkt, wo du sagtest, im Grunde liegt alles im UI und man muss das End-to-End denken und nicht einfach sagen, was willst du Kunde, klar, ich baue dir das. Mhm.
Ich bin tatsächlich studierter Designer, komme aber aus dem Analogen. Also ich habe gelernt, wie man Stühle baut, auch teilweise sogar Maschinenteile, Halbzeuge und sowas. Habe relativ schnell festgestellt, dass ich ein furchtbarer visueller Designer bin. Also ich kann gar nicht gut visuell gestalten. Ich liebe Ästhetik über alles, habe aber nicht das in mir. Was ich aber dann irgendwann festgestellt habe, dass ich ganz gut über Design sprechen und nachdenken kann. Und so kam ich dann auch dazu, dass ich schon, ich glaube, ich war 2-3 Jahre in meinem ersten Job als Designer, also ein bisschen Richtung sehr konzeptionell frei. Da durfte ich mich da ein bisschen austoben bei Design Affairs damals noch in München. Und da habe ich dann die anderen drei Jungs kennengelernt, mit denen wir dann zu viert gesagt haben, wir machen jetzt UX first. Ja, wir waren ja auch noch teilweise in der analogen Welt, beziehungsweise an der Schnittstelle unterwegs, Waschmaschinen-Interfaces und so weiter haben wir gemacht. Und haben gesagt, wir gehen jetzt UX first 2012. Es ist soweit, da gab es noch auch die Website UX is not UI. Da wusste noch nicht jeder den Unterschied. Ja? Heute weiß das dann bestimmt jeder. Wenn nicht, können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, unbedingt. Dann aber gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiß.
Gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit auf.
Sprechen wir gleich.
Genau. Haben gesagt, so, wir machen jetzt, wir haben tatsächlich als UX-Design-Agentur angefangen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir das auch bis hinten raus dann durchentwickeln. Wir haben viele Kunden gesagt, ja, jetzt haben wir die geilen Designs von euch, könnt ihr das nicht auf die Straße bringen? Dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht? Haben dann über private Kontakte in Kroatien ein Büro aufgemacht, im schönen Osijek, eine der wenigen Städte in Kroatien, die nicht am Meer liegen, haben wir richtig gut ausgesucht, aber eine Top-Tech-Uni, Zugriff auf Talente und haben gesagt, so, da machen wir jetzt die Softwareentwicklung und so mit sehr vielen Rollercoaster-Rides, Ups and Downs hat das dann ganz gut funktioniert und es gibt uns heute noch und wir machen viele tolle Projekte mit unseren Kunden gemeinsam und ja. Und jetzt ist aber auf jeden Fall eine Zeit, wo es wild wird und aufregend. Also es war noch nie nicht so, aber es ging noch nie so schnell wie jetzt.
Das ist fürs Gespräch ist auf jeden Fall gut. Ich bin hängen geblieben, dass du gesagt hast, du baust Stühle. Ist es wahr, dass ein Stuhl, wenn er drei Beine hat, nicht wackeln kann?
Das klingt sinnvoll. Kam jetzt in
warum
meinem
Designstudium. Warum haben dann nicht alle Stühle nur drei Beine?
weil es, glaube ich, nicht so stabil ist. Wenn man dann selber gerne kippelt wie ich, fällt man schneller
um. Das ist auf jeden Fall fair,
ist verstanden. Ist jetzt meine Hypothese.
Müssen wir aber noch wissen, nicht beleuchten. Wir sind eher so ein Gefühlspodcast, aber fand ich auf jeden Fall gut, dass du das schnell beantworten konntest. Genau, 2012 schon gestartet. 2022 seid ihr, glaube ich, mit E-Tribes zusammengegangen. Wie groß seid ihr jetzt? Seid ihr dann irgendwie aufgegangen in E-Tribes oder gibt es euch als eigene Einheit? Oder wie kann ich mir das vorstellen? 5 Leute, 500 Leute?
Wir sind nach wie vor, eigene Einheit, selbstständige Brand. Wir sind 80 Leute, ungefähr ein Drittel in München, zwei Drittel in Kroatien und sind 2022 kam E-Tribes auf uns zu. Und wir haben ja neben Kobe, wir drei verbliebenen Gründer, noch ein eigenes Produkt, nennt sich Kickbase, ist ein Fantasy-Sports-App und funktioniert auch in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum sehr, sehr gut. Und das war eigentlich unser Case, wo wir gesagt haben, das ist irgendwann mal, das können wir irgendwann mal verkaufen und die Agentur ist so unser Lifestyle-Case. Und so haben wir das auch immer gedacht. Dann kam man bei E-Tribes und sagte, guck mal, wir machen Digitalberatung. Wir sind eigentlich, die haben sich Entrepreneurs for your Business genannt. Ja, es sind alles auch Menschen, die selber schon mal gegründet haben, die sehr unternehmerisch denken und machen quasi den Teil, den wir nicht können, nämlich vorne die Beratung. Was brauche ich denn überhaupt?
Welcher
Business Case? Wie digitalisiere ich mein Unternehmen? Was fallen da für digitale Produkte runter? Genau. Und wir können das dann bauen. Da haben wir gesagt, okay, also mit den Jungs und Mädels von E-Tribes, zum einen ist es ein Cultural Fit, ja, ist ja auch für mich essentiell, wenn du sagst, ich gehe mit einem anderen Unternehmen zusammen. Und ist aber auch von den Capabilities her ein 100%iger Fit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist jetzt, wir machen das jetzt 10 Jahre und wir haben auch so ein bisschen eine Grenze erreicht dessen, was wir noch lernen können innerhalb unseres eigenen Kosmos. Und das machen wir jetzt. Und das hat auch funktioniert sehr, sehr gut. Also ich habe extrem viel gelernt. Also
super spannend. Du hattest gesagt, ihr seid irgendwie inzwischen 80 Leute. Ist E-Tribes ungefähr 300 Leute oder ist das eine alte Zahl?
Die waren mal 300, okay. Die haben sich auch ein bisschen verkleinert. Ja. Die haben natürlich auch unter
E-Commerce,
unter den Umständen jetzt seit 22 gelitten. E-Commerce, Venture Building, die müssen sich auch teilweise neu erfinden. Aber in der Gruppe sind
wir so. Aber das ist ja ganz cool, dann seid ihr ja ein relevanter Anteil von E-Tribes. Das ist ja, durchaus erwähnenswert.
Ja.
Ja, absolut. Um es dir nochmal besonders schwer zu machen, falls du nur ein Projekt nennen dürftest, an dem Kobe bisher mitgearbeitet hat, damit man auch nochmal vorstellt, was genau ihr so den ganzen Tag macht. Auf ihrer Webseite sind irgendwie tolle Marken, Logos, Firmen irgendwie zu sehen. Aber was ist der eine Kunde, wo du sagst, das war life-changing? Ja, ich habe gerade neulich einen Exit mit Wife Changing Höhe. Das fand ich einen fiesen Witz. Ja. Life Changing.
Das wäre dann wahrscheinlich das Cloud Data Hub, was wir für BMW gebaut haben. BMW hat gesagt, wir wollen Hoheit über unsere eigenen Daten haben und haben ein eigenes Datenportal gebaut, wo alle Daten aus dem BMW-Universum einfließen. Und wir haben denen das komplette Frontend gebaut, Design und Entwicklung. Das finde ich besonders spannend, weil natürlich kannst du B2C machen, du kannst B2B machen, aber noch nicht so viele machen sich Gedanken über B2E. Ja? Also welche Tools stelle ich denn meinen Mitarbeitenden zur Verfügung, damit die das Gefühl haben, sie sitzen nicht in einem Lada, sondern in einem BMW M5. Und deswegen hat BMW gesagt, dieses Datenportal hat für uns einen Business Value von 1,9 Milliarden Euro. Den bauen wir uns schön selber. Ja. Dann greifen wir jetzt nicht auf Third Party oder over the counter sozusagen fertige Software zurück. Und im Prinzip funktioniert das so: Du hast ein Tool, in das du dich einloggen kannst, egal ob du ein Produktmanager bist und kaum Wissen über Daten hast oder ein Data Scientist, der sich da über Wochen einschließt und reingräbt. Der Anspruch war, jedem Nutzer, jeder Nutzerin Daten zugänglich zu machen und ein Tool an die Hand zu geben, um die Macht der Daten sozusagen für den eigenen Case zu leveragen.
Zu hebeln.
Da fällt mir kein deutsches Wort ein. Zu hebeln, ja, perfekt, dankeschön. Und das lief über 5 Jahre und unsere Ansprechpartner, mit denen wir, hat einfach enorm viel Spaß gemacht. Ich meine, die haben wann war das, 2017, 18 wahrscheinlich, kamen die zu uns und haben gesagt, wir setzen jetzt auf Kobi, um das umzusetzen, ja, und nicht auf eine Accenture oder andere große Player, weil sie gesehen haben, dass wir schnell sind, dass wir ständig auch im Kontakt stehen, dass wir nicht alle zwei Wochen das Team wechseln. Und haben da wirklich komplett das Frontend, wie gesagt, UX, UI Design, Research, Softwareentwicklung hingestellt und erfolgreich. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, wir haben nicht nur das BMW-Logo auf unsere Website geklatscht, weil wir schon mal den 3 Pixel rübergeschoben haben, sondern wir haben wirklich denen was hingestellt, was bei denen.
Darf man irgendein Beispielreport oder eine Beispielkennzahl an Daten, die man da rausziehen kann, damit man versteht, wofür das genutzt wird? Ist das so Kundendaten drin oder sind da Nutzungsdaten drin oder kann ich sehen, wie viele BMWs?
Kundendaten, okay. Genau, von Flottendaten, ja. Leasing, von den Carsharing, als es das noch gab, Händler, also alles, was du dir vorstellen kannst, was im BMW-Universum an Daten anfällt, fließt da erstmal rein. Und dann kannst du sagen, ich baue mir
jetzt da. Kann man irgendwie beziffern, was BMW für sowas ausgibt? Also was muss man ausgeben, wenn man...
Weniger als 1,9 Milliarden, weil das ist der Business Value.
Ja, okay.
Das weiß ich nicht. Also was
aber es lief über mehrere Jahre und ihr wart wahrscheinlich
was
irgendwie
uns ein paar Leute, darüber darf ich nicht reden.
Die da drin geholfen. Okay.
Wir waren toll. Ein kleiner Teil davon.
Jetzt war aber schon wieder das Wort UX, UI gelaufen und ich erkläre erstmal, damit die Leute das gleich was falsch im Kopf haben. Für mich ist UX die Erfahrung, was man so vielleicht alles irgendwie erreichen kann mit der Nutzung eines Produkts und UI ist dann die konkrete Art und Weise, wie ich es bedienen muss, um das zu erreichen. Aber jetzt kannst du vielleicht hoffentlich sagen, was UX, UI besser voneinander getrennt.
Das hast du schon sehr sehr gut umschrieben. Also das User Interface Design, da geht es dann wirklich darum, wie sieht der Screen aus, wie sieht der Button aus, die unterschiedlichen Stati von dem Button, ja. Wo ist welches Feld? Also da kannst du ein Wireframe vorher machen und dann sagst du, was ist die Farbpalette. Wir haben auch eine eigene Methode entwickelt, wie wir UX UI Design gestalten, weil wir sagen, wir wollen das nicht irgendwie nach den neuesten Trends auf Dribbble oder nach dem Bauchgefühl des Designers, der Designerin, sondern wir haben gesagt, wir bauen uns eine Methode. Dribbble ist eine Plattform für Designer, wo die ihre Designs quasi der Community zeigen. Und es gab eine Zeit, 15, 16, 17, da wurde Dribbble groß und da hat man gemerkt, okay, jetzt sehen irgendwie die meisten Interfaces sehen nach Dribbble aus, ja. Und das sehen wir jetzt auch mit Lovable, ist natürlich toll, dass du mit ein paar Prompts dir deine eigene App, Website, alles zusammenbasteln kannst. Aber wir sehen da auch eine Tendenz, dass es ein Lovable-Design, eine Designrichtung gibt. Und wir haben von Anfang an gesagt, guck mal, du bist ein Unternehmen wie BMW oder Deutsche Post oder Club Aldiana oder Betty Bossi in der Schweiz. Und jedes Unternehmen, wenn sie es richtig machen, investieren Geld in ihre Marke, ja, um einmal zu definieren, wer bin ich, passend für meine Zielgruppe, dass der Business Athlete sagt, ich fahre BMW, weil dynamisch und Freude am Fahren, das passt zu mir, damit will ich mich aufladen. Und so will ich mich auch fühlen, wenn ich in meinem BMW sitze. Und wir haben gesagt, wenn du so viel Geld ausgibst für Markenbildung, Marketing, in den Markt zu rufen, wer du bist, ja, dass du den potenziellen BMW-Käufern sagst, guck mal, wir sind Dynamik und Freude am Fahren, deswegen passen wir zu dir. Und da haben wir gesagt, dann musst du doch diese Markenpositionierung auch in deine Interfaces reinbacken. Sonst gibst du doch ein Versprechen ab, was dann in der Interaktion mit deinen digitalen Touchpoints im schlimmsten Fall konterkariert wird sozusagen. Ja, also ich will nicht, dass sich meine BMW-App nach Sicherheit anfühlt. Das ist Volvo. Ja, das hat Volvo besetzt. Und andersrum genauso. Ich will nicht, dass, wenn ich Vater von 4 Kindern bin und mir den dicken Volvo rausgelassen habe, dass ich die Volvo-App nach, sage ich mal, Dynamik, Freude am Fahren und ein bisschen vielleicht...
Soll sie nicht nach Leichtigkeit und Berlin-Wochenende anfühlen.
Sondern das ist... Ganz genau, das ist, soll sich nach meinem 5-Sterne-Crash-Test Airbag in meiner Hand anfühlen. Und das hat, da haben wir auch wirklich, da haben wir zwei Fachbücher drüber geschrieben, da haben wir bei Neuromarketing, Verhaltensökonomie uns ein paar Sachen abgeschaut, dass wir das auch wirklich herleiten können. Und das ist natürlich fürs interne Marketing Gold, wenn du sagen kannst, guck mal, hier ist mein Designentwurf und da steckt an der Stelle Dynamik drin, an der Stelle ist da Freude drin und deswegen machen wir das so. Und dann drehst du intern keine 10 Runden, wo jeder natürlich, Design ist nicht demokratisch, wie jeder denkt, aber es ist demokratisch. Jeder hat auch eine Meinung und einen Geschmack, aber Geschmäcker haben im UX-UI-Design für ein Unternehmen nichts verloren, meiner Meinung nach, sondern das sollte abgeleitet sein aus etwas. Ja, und wir sagen, das kann nur die Marke sein. So, jetzt aber zurück zum, das ist ein kleiner,
ja, super.
Kleine Runde.
Gern mehr davon.
In die Richtung. Können wir gleich auch nochmal gerne vertiefen. Und da, also das, mit dem Interface sage ich dann, okay, diese Farbpalette, ja, und wir nutzen nur runde Ecken. Der sagt, kann ich nochmal auf die Methode zurückkommen. Wir nutzen nur runde Ecken, weil einer unserer Markenkernwerte ist Empathie. Und wir haben gelernt in unserem sogenannten empirischen Wissen, vor allem in den ersten 7 Jahren unseres Lebens, dass Empathie hat etwas zu tun mit Verbindung, mit Nähe und dementsprechend ist es etwas, was wir mit Weichheit und organischen Formen eher assoziieren. Ja? Und auch mit warmen Farben, weil natürlich Nähe, Empathie, Bindung, das ist etwas, ich habe zum Beispiel gelernt, früher haben mich meine Eltern noch umarmt, ja? Gute Freunde, mit denen sitze ich nah beisammen, also Körperwärme, sich nah sein, das ist etwas, was wir auch mit Empathie verbinden. Also nutzen wir warme Farben, runde Ecken, Elemente, die nah beieinander sind, um den Markenwert Empathie zu kodieren. Bin ich ein Unternehmen, das für Dynamik, ja, wenn es sehen wir bei Sportmarken im Bereich Sport zum Beispiel, natürlich nutze ich eine Schrift, die kursiv gesetzt ist, die fällt so ein bisschen nach vorne, wie so ein Starter im Startblock. Ich nutze Bewegungsunschärfe, weil ich gelernt habe, etwas, was sich schnell bewegt, da ist eine Bewegungsunschärfe oft drin. Und ja, ich benutze witzig. In dem Fall auch grelle Farben, weil ich gelernt habe, okay, für Dynamik brauchst du Energie und wenn eine Energie freigesetzt wird, da glüht was, die Sonne, heißes Eisen, das glüht und ist nicht kalt, ist schon mal kein kaltes Blau, kann ich mit kaltem Blau kriege ich keine Energie rübergebracht, ja, kaltes Blau ist wieder Vertrauen oder ja, wahrscheinlich eher ein wärmeres Blau, Technik, Präzision und so gehen wir da ran, wir gucken, was sind eure Markenwerte und wie kriegen wir das tatsächlich in jeden Pixel übertragen, in jedem Moment der Interaktion und nur so macht es unserer Meinung auch Sinn, digitale Produkte zu gestalten, aus der Marke heraus, aus was sonst, ja. Und genau, also das ist UI, aber natürlich gucken wir uns die ganze Experience an und die ganze Experience bedeutet, welche Gefühle werden auch in mir ausgelöst. Deswegen ist ganz wichtig, vorher Research zu machen, was sind die Erwartungen der Nutzenden, was sind die mentalen Modelle, also wie stellt er sich vor, wie das Ganze funktionieren sollte. Und also es ist nochmal vorne und hinten dran, an den Moment der Interaktion sozusagen auf dem Zeitstrahl ist bei der Experience, da muss man einiges noch mitdenken. Ja? Und das ist auch der deutlich komplexere Teil, ja? Also so ein Product Owner, der die komplette Experience von einer mobilen App zum Beispiel managen darf, der hat einiges mehr an Komplexitäten. Das sind auch keine klassischen Designer mehr, das sind UX-Konzepter. Ja? Die können in der Regel haben die auch eine andere Art und Weise zu denken. Die sind dann wahrscheinlich formal ähnlich begabt wie ich, ja? Können aber diese Komplexität auf so runterbrechen und auch so managen, dass ich nachher in der Erfahrung das Gefühl habe, das war genau zu dem Zeitpunkt, habe ich genau diese Interaktion mir gewünscht und ich danke, ich konnte gerade meinen Job hier gut erledigen. Das war time well spent und es hat sich auch noch nach BMW angefühlt. Herzlichen Glückwunsch, da bleibe ich dabei und gehe nicht woanders hin.
Wunderbar, toll. Also ich finde, das hast du ganz, ganz wunderschön erzählt. Ich bin jemand, der mit Marke ganz wenig anfangen kann, weil ich aus dieser nüchternen Online-Marketing-Performance-Welt komme, wo irgendwie nur zählt, wenn das besser läuft, bauen wir das halt so. Und
du weißt nicht, wie viele Kämpfe ich hatte mit
ja.
ne?
Und andersrum.
Egal, ob der Button rund ist oder nicht, ich will, dass er gut performt. Und ob da die Marke drinsteckt, ist mir wurscht. Mit
zählt die
fünfte Nachkommastelle in der Conversion.
Genau, weil aber so wie du es gerade erzählt hast, fand ich es wahnsinnig menschlich und hat mich damit auf jeden Fall abgeholt. Das finde ich, hast du sehr, sehr gut gemacht. Also kann ich
mir
schon gut vorstellen.
Es ist natürlich vor allem wichtig, ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine krasse Innovation hast am Markt und du bist der einzige Player, dann lasse ich mir noch sagen, okay, Speed vor Markenkonformität. Aber wenn es darum geht, dass ich mich in einem Wettbewerb befinde, eins meiner Lieblingsbeispiele ist Starbucks, die haben das sogenannte Segment of One Ansatz, das ist jetzt mehr auch in Richtung Experience und Loyalty. Aber wenn ich jetzt Starbucks-Kunde bin, haben die natürlich auch meine Daten und dann fangen die jetzt gerade an mit Hyperpersonalisierung. Also wenn ich jetzt nach Shanghai fliege morgen für einen Termin und ich latsche da morgens nach meinem Red-Eye-Flug vollkommen übermüdet in den Starbucks rein und ich habe die App und ich habe mir vielleicht schon meinen Kaffee vorbestellt, dann werde ich ja schon mit Namen begrüßt und die wissen, ach Felix, guck mal, du liebst auch den Pumpkin-Spice-Latte und die Vanille-Cookies und das war ja erst dein 10. Hier ist noch dein Vanille-Cookie, hab einen guten Start in den Tag. Und wenn da der Starbucks ist und da der Coffee Fellows, latsche ich in den Starbucks rein, weil ich da mein Felix Fandesand Starbucks-Erlebnis habe. Ja. Und das ist ein weiterer Punkt, den können wir später oder ein andermal ausführen, aber Hyperpersonalisierung aus meiner Sicht ist auch einer der entscheidenden Faktoren. Du musst natürlich ein markenkonformes Erlebnis bieten auf der einen Seite. Ja, also mein Starbucks-Erlebnis soll sich schon nach Starbucks anfühlen. Aber ja, es soll am Ende mein Felix-Starbucks-Erlebnis sein. Ja. Und das finde ich super spannend. Natürlich mit der Menge an Daten, die inzwischen verfügbar sind und noch mehr verfügbar sein werden. Wie schaffe ich es, dass die Nutzenden sagen, okay, ich gebe euch meine Daten, weil ich finde, es ist ein guter Deal für das, was ich an Experience zurückbekomme, an personalisierte Experience. Also das ist einmal spannend, wie schaffe ich das? Und dann ist, glaube ich, einfach wettbewerbsentscheidend, wenn du dich in einem Feld bewegst, wo du stark im Wettbewerb ausgesetzt bist, dann bist du auf jeden Fall mit einer markenkonformen Experience, die möglichst personalisiert ist, hast eine wesentlich höhere Chance, da erfolgreich zu sein.
Ich erinnere mich an ein Interview, das der Tarek Müller mal gegeben hat bei About You, die gerade, glaube ich, in den ersten Jahren wahnsinnig viel auf Individualisierung, Personalisierung gesetzt haben. Und dann haben sie mal eine Umfrage gemacht und gesagt, was ist das Feature, Personalisierungsfeature, was dir, lieber Kunde, am meisten zeigt, dass wir uns wirklich ein personalisiertes Erlebnis für dich dafür Mühe gegeben haben. Und haben alle gesagt, oder das Feature, das am meisten hervorgehoben wurde, war, wenn nach dem Login das About You sich änderte zu About Felix oder About Christoph. Also nur das Logo, das sich geändert hat. Ja. Und das war halt für die Leute, wo sie sagten, da merke ich auf einmal, die nehme ich ernst. Und er meinte, das war nach all den Algorithmen, die sie ausprobiert haben, war das irgendwie frustrierend, aber andererseits natürlich auch wichtig zu wissen.
Es können kleine Dinge sein. So. Und jetzt fängt ein anderes gutes Beispiel ist der Spotify AI DJ. Der ist in den USA schon, glaube ich, 1-2 Jahre am Start. Hier noch nicht. Wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen. Aber dort gibt's schon den Ansatz, dass Spotify quasi eine eigene Radiostation, also meine Felix Radio Station macht. Ja, der sagt, guck mal, Felix, denkt dran, heute ist Hochzeitstag. Ich habe euch schon mal die Playlist für heute Abend zusammengestellt. Ihr habt tolles Wetter. Ihr könnt an die Isar gehen. Bei deinem Lieblingskiosk ist der Augustiner 6er-Trager gerade im Angebot. Geh da noch vorbei. Und ich mach dir schon mal du musst ja heute noch ein Workout machen, weil vielleicht willst du heute noch baden gehen, da musst du gut aussehen. Ich pack dir schon mal die Workout-Playlist rein.
Den Pump holen.
Den Pump, damit du dir noch den Isar-Pump holst, packe ich dir noch die Workout-Playlist rein. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, weil natürlich möchten wir gerne digitale Helferlein haben in unserem Alltag, die uns das Leben entweder spannender machen, angenehmer, entspannter, aufregender, ja, je nachdem, was du brauchst. Aber die Player, die das gut machen in Zukunft, sind, glaube ich, die dann sehr, sehr starke Bindungen auch erzeugen. Und das schafft Starbucks heute schon.
Starbucks schafft es heute schon. Du hast jetzt amerikanisches Beispiel genannt mit Spotify, die es in Teilen schon so machen. Ich würde gerne mal dich fragen, was die größte europäische Airline Lufthansa deiner Meinung nach zuletzt gemacht hat. Ich glaube, die haben ein neues Lufthansa-Design und du hast das beschrieben mit zu emotionslos, oder?
Naja, es ist halt, also sie haben ja ein neues, es ging ja um das Visual Design sozusagen der Lufthansa-Gruppe, um da einmal einen Deckel oben drauf zu machen. Ich fand emotionslos, ja, ich habe was darüber geschrieben. Ich fand es eigentlich subtil, war es ganz schön, weil da ist so eine kleine Welle drin und die Welle assoziiert man sofort mit dem Start, das, was man von aus dem Flugzeug auch selber kennt, ja, diese Startkurve, ja. starten, hochfliegen, oben bleiben. Das haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Aber es ist sehr nüchtern, sagen wir mal so. Ja, aber ich meine, Lufthansa, die Markenpositionierung ist natürlich auch sehr nüchtern, sicher, sehr deutsch. Es ist jetzt nicht unpassend geworden. Ja, aber okay. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Emotionen reinbringen können hier und da. Aber es ist auch wiederum zusammen nur in Anführungsstrichen eine Dachmarke. Ja, da müssen ja auch alle Subbrands drunter passen.
Ich glaube, hattest du in dem Zusammenhang auch von hedonistischer Qualität geschwärmt?
Ja.
Und wie kann ich mir hedonistische Qualität vorstellen?
Ah, sehr gut. Hedonische Qualität. Geht zurück auf Marc Hassenthal, Sarah Diefenbach. Die Sarah Diefenbach lehrt hier auch an der LMU, sind zwei Ikonen der UX-Forschung. Und die haben das zumindest mal beschrieben und haben gesagt, eigentlich hat User Experience zwei Qualitäten, eine pragmatische Qualität und eine hedonische Qualität. Die pragmatische Qualität ist eigentlich nichts anderes, als dass ich mit einem digitalen Touchpoint das machen kann, was ich gerne machen möchte. Ja, ich möchte einen Flug buchen, ich möchte eine Überweisung machen. Ja, dass das ein hoher Ease of Use und eine hohe Qualität in der Usability. Ja. Das ist aber heutzutage Gott sei Dank Hygienefaktor geworden. Jemand, der es nicht schafft, einen digitalen Touchpoint zur Verfügung zu stellen, wo ich nicht weiß, wo ich mich befinde, wo ich nicht weiß, was der nächste Schritt ist, wo ich nicht weiß, wo ich herkomme, also keine 1A Usability, keine Chance, ist Hygienefaktor. Und keiner, der einen perfekten Flow gebaut hat, da sagt keiner, wow, das war gerade ein perfekter Flow, ich freue mich. Ja, das wird einfach vorausgesetzt inzwischen. So. Wie schaffe ich dann noch Differenzierung, wenn sogar auch eine hohe ästhetische Qualität heutzutage, hohe Qualität im UI-Design, haben wir ja gerade besprochen, ist eigentlich auch schon Hygienefaktor. Also eine hässliche App, die gut funktioniert, wird auch keiner mehr nutzen. Ja? Deswegen ist die Frage, wie differenziere ich mich jetzt noch, wenn ich mit meinem neuen Produkt rausgehe und das geht größtenteils nur noch über die hedonische Qualität, dass die Nutzer das Gefühl haben, das hat sich gerade richtig angefühlt, ja. Und wie schaffe ich das, dass sich eine Interaktion gut und richtig anfühlt? Das geht eben unserer Meinung nur darüber, dass ich die Marke da reinbacke, dass sich eine BMW-App nach Sicherheit anfühlt, eine BMW-App nach Freude am Fahren und Dynamik und eine Mercedes-App nach Souveränität. Und nur so schaffe ich Relevanz, so schaffe ich gleichzeitig auch noch Glaubwürdigkeit, ja, weil ich empfange ja ständig das Versprechen von Mercedes Souveränität. Ich empfange ständig das Versprechen von BMW Freude am Fahren und Dynamik. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, das wurde gerade mir bestätigt, in der Interaktion mit dem digitalen Produkt, dann verstärkt sich das gegenseitig. Ja? Das, was sich in meinem Kopf eingepflanzt hat. Und das ist die sogenannte hedonische Qualität, dass ich es schaffe, die richtigen emotionalen Trigger sozusagen auch anzusprechen mit der Art und Weise, wie ich das Digitalboard gestaltet habe. Und beides muss ich gut machen heutzutage. Ja, und das ist gar nicht so einfach.
Wenn Google mir Feedback gibt zu meiner Webseite, dann sagen sie manchmal, Text ist zu klein, Buttons sind zu nah zusammen oder so. Die sagen so, das kann man messen. Man kann messen, wie lange das dauert, bis irgendwie der sichtbare Teil gerendert wird. Man kann irgendwie, also kann man alles messen.
Ja.
Wie könnte ich ein Tool bauen, das hedonische Qualität misst?
Also da kleiner Aufruf an alle da draußen, die uns helfen wollen, das zu bauen. Wir sind da seit gefühlten 10 Jahren dran und es ist wesentlich komplexer, als man denkt. Ja, man könnte ja sagen, guck mal, ich baue die App, dann gebe ich die hier in Fokusgruppe rein und die sollen mir sagen, ob sich das nach Dynamik angefühlt hat oder nicht. Kann man machen, aber leider ist es unmöglich. Wir haben mit Card-Sorting, wir haben schon viele Sachen ausprobiert, aber da sitzen wir tatsächlich dran und das hat noch keiner geknackt. Und du hast natürlich bei User Experience, du hast einen Zeitstrahl, du hast unterschiedliche Nutzende, unterschiedliche Bedürfnisse, Voraussetzungen, unterschiedliche mentale Modelle, auf die du Rücksicht nehmen musst. Es ist nicht so einfach. Aber wir schaffen es noch. Und wer uns helfen möchte, schreibt mir.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich helfen kann, aber ich möchte helfen.
Gerne.
Bei Google war lange Zeit angeblich, allegedly, eine der größten KPIs, den Nutzer so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Also die Zeit zwischen ich komme bei Google an bis zu ich verlasse Google wieder so klein wie möglich zu halten, was auch dazu geführt hat, dass man einfach sagt, okay, es gibt einfach nur einen Button, ein Suchfeld und einen Button über viele, viele Jahre oder zwei Buttons waren es ja. Und inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen aufgeweicht. Aber wäre das ein guter Messpunkt zu sagen, das Design hat am meisten Dynamik, dass die Zielerreichung in der kürzesten Zeit in der Fokusgruppe bewerkstelligt?
Ich glaube, also eher die Kürze der Zeit, um einen Job zu erledigen, wäre eher die pragmatische Qualität. Ja, wenn ich das möchte, okay. andere Apps, wenn ich mal an unseren Fußballmanager denke, wir möchten die Leute so lange wie möglich in der App haben. Ja, dann kriegen sie mehr Ads ausgespielt. Es kommt immer darauf an, was ist dein Ziel, also was sind deine Business Goals hinter dem digitalen Produkt. Natürlich will Google die Leute schnell weiterschicken. Damit haben sie ja Geld verdient. Aber das ist, da würde ich eher gucken, was ist als Unternehmen tatsächlich mein Ziel. Und das ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Ja? Also eine App ist eine App und hat eine App als Selbstzweck zu bauen, macht keinen Sinn. Die muss ja ein Business Value haben. Ja? Was soll die bringen? Mehr User. Sollen die User länger bleiben? Unterschiedliche Ziele und das macht dann auch ein Product Owner. Und das ist dann auch Teil dessen, wie ich die User Experience baue. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil des Ganzen.
Bei uns, wir sind jetzt ein Podcast, es werden True Crime Podcasts werden sehr gerne gehört und ich habe jetzt so ein Wort gefunden, das nennt sich Dark Pattern und jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass du mir über Dark Pattern in der Usability oder UI Gestaltung vielleicht sagen kannst, was das ist, wo es gefährlich ist und vielleicht sogar auch, wer Dark Patterns heutzutage einsetzt.
Also Dark Patterns sind, ist im Prinzip, wenn ich Interaktionsmöglichkeiten und Muster baue, die Nutzende zu einer Interaktion führen, die mir hilft und die ich gerne hätte, aber die Nutzenden vielleicht nicht unbedingt im Moment gerne hätten. Ja, das typische Beispiel ist, buch jetzt deinen Flug, es gibt nur noch zwei Sitze. Im Leben gibt es nicht nur noch zwei Sitze. Aber Scarcity ist einer dieser Beispiele. Ja, ich erzeuge eine wahrgenommene Knappheit, deswegen buche ich lieber jetzt, als noch zwei Wochen zu warten, wo der Flug vielleicht günstiger wäre. Ja. Und davon gibt es leider sehr, sehr viel. Vor allem im E-Commerce. Es gibt aber auch, die Menschen verstehen das immer mehr, dass das ist eine Entscheidung, möchte ich mit Dark Patterns arbeiten oder nicht. Es ist sicherlich nichts, was zum Beispiel vertrauensfördernd ist zwischen einer Marke und mir als Nutzendem. Aber es ist conversionfördernd wahrscheinlich und umsatzfördernd. Also wir arbeiten nicht mit Dark Patterns. Das kann man auch, das ist Nudging. Ja, also die Nutzenden dazu zu bewegen zu einem Ziel, zu meinem Ziel in einer Interaktion. Das kann man auch freundlicher machen. Aber ja, Dark Patterns sind auf jeden Fall etwas, was mich auch persönlich extrem ärgert und was ich auch immer wieder sehe.
Wenn du mal ChatGPT oder Gemini oder sowas anguckst und dir deren User Interfaces ansiehst, was fällt dir auf? Wie findest du, sind die gemacht?
Das ist ein Thema, darüber habe ich auch schon gesprochen. Also natürlich geht es hier auch darum, sich als Unternehmen möglichst schnell zu bewegen. Und ich denke, die Experience ist okay und wird auch immer besser. Aber gerade am Anfang, ich fühle mich in den GPTs, gerade in der mit ChatGPT, Gemini und so weiter, ich fühle mich dann auch so ein bisschen lost. Ja, inzwischen kann ich auch ChatGPT fragen, sagen wir hatten doch mal eine Unterhaltung über das und das, kannst du mir die nochmal raussuchen. Aber ich baue mir natürlich auch jetzt in der Agentur einen eigenen Marketing-GPT, ne, ein Projekt oder ein Chat, was ist denn da jetzt nochmal der Unterschied, was bringt das? Natürlich, ich kann mich da jetzt reinfuchsen, aber es ist noch nicht auf einem Level, wo ich sage, das ist 100% anwenderfreundlich. Ja? Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich sehr stark getrieben durch diesen Dialogmodus, der da einfach in dem Interaktionsmodell drin steckt. Aber ich glaube, da gibt es noch einiges zu verbessern, um einfach die Anwendung leichter und verständlicher und nachvollziehbarer zu machen.
Es gibt jetzt seit einigen Wochen oder vielleicht auch schon zwei Monaten das Universal Commerce Protocol, das angeblich dafür sorgt, dass ich direkt aus dem Chatbot etwas bestellen kann, ohne überhaupt zum Beispiel ChatGPT verlassen zu müssen. Ist das ein Problem für Unternehmen wie euers oder auch vielleicht für E-Commercer, die sich bisher, die vielleicht eine Marke hatten und jetzt auf einmal komplett zur Commodity werden? Oder bist du noch nicht überzeugt, dass...
Es ist Problem... Herausforderung und Chance zugleich. Ja, also wir müssen uns überlegen, es jetzt mit dem, was du gerade beschrieben hast, wird es in Zukunft möglich sein. Ich nutze immer gerne das Bild. So, ich gehe jetzt gleich mittags eine Runde laufen. Meine Schuhe sind jetzt schon ein halbes Jahr alt. Mir tun schon wieder die Knie weh. Und ich nehme mir mein Handy mit und spreche rein. Guck mal hier, meine Schuhe sind irgendwie durch. Mir tun die Knie weh. Kannst du mir mal eben neue Schuhe bestellen? Du weißt ja, welche Marke ich mag, dass ich breite Füße habe. Und guck bitte nach Angeboten. Ich nehme gerne ein Modell aus der Vorsaison. Das war's. Ja, das war meine Interaktion und schon ist das Päckchen unterwegs zu mir. Also die ganze digitale Storefront, der Moment von, ich interessiere mich für etwas, ich fange mal an zu googeln, ich lande vielleicht auf der Nike.com oder in einem E-Commerce-Shop, gehe auf die Produktdetailseite, suche mir meine Größe aus, da gucke noch 3-4 Varianten an, lege den Warenkorb, kaufe, alles weg. Ist alles weg. Und da haben natürlich Unternehmen sehr, sehr viel Geld investiert, ja, in ihre digitale Storefront und die verschwindet jetzt, ja, durch diese Modelle. Was aber aus unserer Sicht spannend ist, ist der Moment nach dem, also Post-Purchase sozusagen. Ja. Und es war schon immer keine doofe Idee, auch die Bestandskunden mehr zu schätzen und mehr zu unterstützen. Und es gibt einige Beispiele. Starbucks hatte ich schon gesagt, ja, da bist du einmal im Starbucks-Universum drin und kommst da ganz schwer wieder raus. Ein anderes gutes Beispiel ist Peloton, die es gut machen. Die waren ja mal, also sie hatten diesen Corona-Boom. Jeder, der konnte, es war ja wie diese Rudergeräte aus House of Cards. Aber Peloton hat man halt zu Hause gehabt und dann hatte natürlich jeder auf einmal dann so ein Ding da stehen und dann wurde Kleinanzeigen geflutet damit, weil irgendwann haben die Leute gesagt, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr so. Und dann haben sie aber einen smarten Move gemacht. Die haben auch im Management, ich glaube den CEO haben sie ausgetauscht, haben einen Ex-CFO von, ich weiß gar nicht mehr, welche Company geholt. Und obwohl er ein CFO ist, haben sie alles auf Post-Purchase und die Community gesetzt. Ja. Und seitdem sie, das haben sie irgendwie geschafft, dass es gar nicht mehr, dass dieses Fahrrad ist nur noch der Einstieg in diese Peloton-Welt. Und dann, wenn du einmal drin bist, es gibt inzwischen Peloton Book Clubs, ja, die treffen sich irgendwie und lesen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob sie währenddessen dann auch Fahrrad fahren oder nicht. Es ist alles sehr stark auch auf die einzelnen Coaches, die dann diese Trainings geben, ausgerichtet. Die haben riesige Fangruppen. Also sie haben es wirklich geschafft, Post-Purchase diese Peloton-Welt zu bauen, in der die Menschen gerne drin sind. Und das ist alles Experience. Ja? Und es geht nicht um das Fahrrad. Es geht um die Welt, in die ich mich da reinbegebe und in der ich gerne bin, in der ich mich aufgehoben fühle, in der ich das Gefühl habe, ja, das passt doch zu mir. Ich bin doch hier, ich bin doch total dynamisch und immer mit den amerikanischen Coaches, die bringen mich an die Grenze und es ist geil. Und dann mache ich noch meinen Book Club hier in München oder treffe mich sogar mal im Real Life, Gott bewahre, mit ein paar von den Nasen. Und das ist ein gutes Beispiel für das, was ich glaube, was in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, dass du es schaffst, die Leute, die Menschen, die Nutzenden in eine Welt reinzubringen, in der sie sich wohl und aufgehoben fühlen. Und ja, dafür muss sich das auch wieder alles nach der Marke anfühlen. Ja? Und es gibt auch noch ein Beispiel, das nicht so gut geklappt hat, was passiert, wenn man zu wenig darauf achtet, auf die digitalen Touchpoints und die Qualität der digitalen Touchpoints. Ich weiß nicht, ob du Sonos-User bist.
Nicht mehr.
Ja, da kannst du mir gleich sagen, warum, ob das daran lag, was ich jetzt erzählen werde. Also, die hatten mal, sie waren mitten in der Entwicklung von Hardware-Device, von Kopfhörern. Und gleichzeitig sollte irgendwie ein App-Update rausgehen. Und alle Inhouse, die Entwickler haben schon gesagt, ey, das Update ist nicht so weit, es ist noch nicht so weit, wir brauchen hier Fokus und Ressourcen und ihr seid alle nur irgendwie bei der Hardware und bei den Kopfhörern. Und es hieß, nee, die Kopfhörer müssen raus, das bringt Revenue und die App passt schon, ship das Update raus. So. Jetzt war das Update natürlich eine Katastrophe, ich habe es am eigenen Leib erfahren und Sonos als Premium-Marke, Premium-Design, Premium-Experience, das hat eigentlich immer gut funktioniert. Dass die sich erlaubt haben, mir so ein Update zu liefern, ja, wo nichts mehr funktioniert hat. Es hat nichts mehr funktioniert mit meinen Boxen. Das war, das war ein Make-or-Break-Moment. Und ich bin dabei geblieben, weil ich noch keine bessere Alternative gefunden habe. Aber vielleicht auch mal ganz interessant, die sind von 4,5 auf 1,8 Sterne in den App-Stores runter und hatten 40% Kursverlust. Wegen schlechter UX.
Wow.
So, dann sollen wir nochmal sagen, UX, das ist doch das mit den Buttons und ein bisschen Farben, passt schon. Schick mal die App raus. Nicht bei einem Sonos. Die Sonos-Experience lebt, natürlich sind die analogen Produkte schön, aber was ist denn die Sonos-Experience? Dass das reibungslos alles funktioniert, vielleicht noch mit einer Integration von einem Sprachassistenten, dass ich in der App schnell sagen kann, spiel mir im Bad meine Dusch-Playlist, meine Singalong-Playlist. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Ja? Und ja, das ist ein Beispiel, das haben die aber relativ schnell gemerkt, haben es dann, aber der Vertrauensverlust ist groß. Du hast selber gesagt, wahrscheinlich, vielleicht war das bei dir so, war das der Grund, dass du sagst, so nicht, Leute, das ist auch alles teuer, was ich mir dazugelegt habe. So lasse ich mich nicht
sagen. Ich glaube, mein größtes Problem war, dass ich gemerkt habe, ich höre gar nicht häufig laut Musik, sondern ich brauche eigentlich einen Lautsprecher, der mobil ist. Okay. Und das war zu dem Zeitpunkt, war das nicht Sonos. Und dann bin ich sozusagen, hatte drei, vier Geräte und habe die dann wieder Stück für Stück losgeworden. Ja. Aber ich glaube, bei diesem App-Problem war ich gar nicht mehr da.
Okay. Ja, und das funktioniert in beide Richtungen. Ja, wenn du es sehr, sehr gut machst, dann bleiben die Leute bei dir. Und wenn du es verkackst, auf Deutsch gesagt, dann ist es ganz, ganz schwer, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, gerade wenn du eine Premium-Brand bist wie Sonos.
Ja, das stimmt. Ich habe schon 7-mal in meinem Leben gemerkt, es braucht viele Jahre ein Vertrauen aufzubauen und nur einen schlechten LinkedIn-Post, um es wieder zu zerstören.
Genau so ist es. Ja.
Okay. Falls die Leute, die jetzt zuhören, sagen, Mensch, der Felix soll mir mal 3 Webseiten unter Unternehmen sagen, wo ich jetzt mal nach dem Podcast raufsurfen soll, um mal zu sehen, was seiner Meinung nach irgendwie tolle Beispiele für Gutes oder Schlechtes oder irgendwas, wo du sagst, das sind 2, 3 tolle Beispiele. Was wäre das?
Boah, das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viel. Also ich finde, wie gesagt, aus Sicht von wie weit vorne ist ein Unternehmen mit ihrer Digitalstrategie auch, ist es sicherlich Starbucks mit der App, ja, wenn man sich da anmeldet, was die mit einem machen. Eine herausragende, ich bringe natürlich ein Beispiel von uns, ja, ist gerade gelauncht, ist Club Aliana, ist, weiß nicht, ob man das kennt, ist quasi Cluburlaub und ist auch ein gutes Beispiel. Natürlich ist der Cluburlaub ein physisches Erlebnis, aber natürlich kannst du es nach vorne und nach hinten übers ganze Jahr verlängern, was dein Erlebnis mit diesem Club. Und da haben wir gerade einen ganz guten Job gemacht. Aktuell geht es noch um die Website, aber natürlich ist da auch eine App in Planung. Ansonsten vielleicht noch ein kleines Beispiel, weil ich es eine geile Innovation finde und weil es einfach auch gut gemacht ist, ist tatsächlich die DHL-App, dass ich Briefe, ich gehe in die App rein, ich sage, ich will einen Brief frankieren, ich kriege Hashtag Porto und einen Code, kann den abhaken, that's it, es ist so geil. Ja. Es ist jetzt nicht besonders schön, aber es.
Aber die DHL-App finde ich auch super gut. Die klappt auch gut mit den Packstationen. Das klappt gut. Und ich finde die DHL-App. Und ich finde die DHL-App hat stark nach vorne gebracht, dass sie irgendwann Apple Pay akzeptiert haben, was dann einfach nur noch Klick-Klick ist. Aber das kostet doch wahrscheinlich wieder 30% Umsatz. Aber sowas ärgert mich dann, dass man am Ende Apple Pay braucht, damit das Einkaufen wirklich frictionless ist.
Ja, das stimmt allerdings. Aber, spannend. Eine Innovation mit dem Hashtag Porto, gute, also hohe pragmatische Qualität, hedonische Qualität, okay, naja, es ist jetzt keine wunderschöne App, ja, es ist sehr, noch sehr hohe pragmatische Qualität, lassen wir es dabei.
Aber dafür, genau, klappt sie wahrscheinlich auch für meine Mutter und irgendwie Teenager und uns beide auch, also wahrscheinlich hat sie auch ein sehr, sehr, sehr breites Kundenspektrum wahrscheinlich.
Ja.
Cool. Jetzt habe ich so viel gefragt, du hast auch tolle Sachen erzählt. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, worüber wir hätten reden müssen, Christoph? Was ist Kids?
Kids ist geil. Habe ich gerade so ein bisschen mitgegründet. Wir kommen ja mit Kickbase sehr stark aus der Fußballwelt. Und ich habe selber noch von, weiß ich nicht, Anfang 90er in Eintracht Frankfurt Trikot, ich bin großer Eintracht Frankfurt Fan, von Andi Möller.
Oh.
Und und hab auch noch ein, zwei Trikots von Man United aus den 90ern. Und jetzt kam der Alex auf uns zu, der einer der Gründer von Kids, und hat Anatol und mich, Anatol ist einer meiner Co-Founder, der sich um Kickbase kümmert, hat gefragt, ob wir nicht mitmachen wollen, eine Plattform zu gründen für Trikots mit Verifizierung, weil also das Trikot, gerade so Vintage-Trikots auch, ist in den USA schon riesig. Und ist es auch hier, ist es groß, und es gibt aber das Problem, dass viele China-Fakes natürlich unterwegs sind, ja, und da so dieses Verifizierungsthema lösen wir. Und es gibt auch so ein bisschen Showcase. Christoph Kramer ist als Founder dabei, der zeigt natürlich seine komplette Galerie der getauschten Trikots, der ist natürlich da weit vorne. Aber es gibt Händler, Sammler, für die haben wir jetzt diese Plattform gebaut, und mit einer sehr guten User Experience, pragmatisch und hedonisch, made by Kobe natürlich. Und ja, das ist gerade in den Startlöchern. Kitts.de, K-I-T-T-S, könnt ihr euch mal angucken. Wer sich dafür interessiert, ist auf jeden Fall eine coole Sache.
Ich hatte neulich einen Podcast mit einem Unternehmen, die verifizieren und graden Trading Cards. Also schickst du die Trading Card hin, dann sagen die von 1 bis 10, wie gut die ist, und dann kriegst du die irgendwie, wird die in so ein Plastik-Case-Gedings, kriegst sie zurück, und dann hast du natürlich auch eine richtige Währung. Ne? Wenn du auf einmal sagst, die ist irgendwie graded 8 oder sowas, dann hast du automatisch, kannst du damit natürlich offiziell irgendwie auch viel mehr Geld verdienen, wenn du die verkaufst oder handelst oder sowas.
Das wäre ja vielleicht nochmal eine Karte, Pokémon-Karte für, was weiß ich, wie über den Tisch gegangen.
Also wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie 30-jähriges Pokémon-Geburtstag, was gerade so den Pokémon-Index sehr, sehr stark nach oben hebt. Aber das ist dann ja vielleicht nochmal eine Ausbaustufe, dass ihr sagt, wir graden eure T-Shirts, eure Trikots, und dann können wir sagen, zu 85% kein China-Fake.
Das ist das Ziel. Weil das ist gerade echt ein Problem. Ein spannendes Thema noch, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, wenn es natürlich die GPTs nur noch die ganzen mir die Entscheidung abnehmen, welche Schuhe ich mir bestelle oder es die Maschine mir bestellt, dann muss ich natürlich meine Interfaces so bauen, dass die GPTs auch verstehen. Verstehen, wo ist mein Produkt, was kann das, ist das das Richtige für einen Felix? Und das ist spannend, jetzt wirklich auch digitale Produkte für so zu bauen, dass die GPTs die auslesen können und gleichzeitig die Nutzenden die aber auch nutzen können. Ja, also da
die maschinenlesbare User Experience.
Ganz genau. Und das ist jetzt gerade, das ist gerade auch ein spannendes Thema, da sind wir auch gerade dran. Und gleichzeitig soll da auch noch ein Mensch drüber surfen können. Ja. Und da habe ich aber auch eine ganz spannende These gehört, dass eigentlich in kurzer Zeit werden die GPTs auch verstehen, wie wir Menschen diese Seiten, die Produkte gelesen haben. Und dann ist die Sprache, die wir jetzt vielleicht bauen, schon wieder hinfällig. Also da wird noch ganz viel diskutiert und gebastelt. Aber auf jeden Fall, dieses ganze GPT-Search-Thema ist auf jeden Fall auch im B2B ist einfach riesig, auch für uns. Ja. Wie werden wir
denn? Es ist riesig, es bewegt sich wahnsinnig schnell, es gibt viel und wenig verbindliches Wissen darüber. Ja. Krass.
Viel gefährliches Halbwissen.
Ja, ein wilder Mix. Ja. Da muss ich dringend mehr beraten drin. Das ist immer was, wo man wahrscheinlich ein paar Jahre gut beraten kann.
Okay. Auf jeden Fall.
Felix, ganz vielen Dank für deinen Input, das war super interessant. Ich, wie gesagt, habe auch irgendwie was über Marke gehört und war schön etwas über... Oh, wir haben noch gar nicht gesagt, wofür steht eigentlich Kobe?
Kobe steht für Creators of Beautiful Experiences. Und das war uns... Since day one war es uns wichtig, dass wir digitale Produkte gestalten, die schön sind. Ja. Und schön heißt nicht nur ästhetisch ansprechend, schön ist eben auch, wenn sich die BMW-App dynamisch anfühlt oder die Banking-App sicher.
Ja. Guck mal, jetzt habt ihr auch wenigstens gehört, wofür Kobe steht in der letzten Minute des Podcasts. Ganz herzlichen Dank, dir viel Erfolg auch bei den ganzen Herausforderungen und neuen Chancen, die sich gerade so ergeben, und natürlich auch bei Projekten wie zum Beispiel Kids. Danke, dass du heute hier warst.
Danke, Christoph. Hat mir viel Freude gemacht.
Dank dir zu Hause fürs Zuhören und Einschalten. Hoffentlich natürlich ab jetzt auch fürs Folgen und Abonnieren, denn dann hören wir uns nächste Episode wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Felix
und von Christoph. Tschüss!